Hallo und herzlich willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Okti und Luca. Heute zu Gast Antonia Melzer. Antonia ist Virtual Artist und arbeitet somit unter anderem in Produktionsteams an Visual Effects für beispielsweise Filme, Serien oder auch Werbeclips. Zudem ist sie unter normalen Umständen auch als sogenannte VJ in Clubs und auf Festivals unterwegs und bespielt hierbei die LED-Leinwände hinter den DJs. Wie Antonia genau arbeitet, wie sich diese spannende Laufbahn in den letzten Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt entwickelt hat und für bzw. mit welchen DJs sie schon gespielt hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Heute bei uns im Podcast zu Gast Antonia Melzer. Toni, schön, dass du bei uns bist. Was geht?
Hallo, hallo. Freut mich, hier zu sein.
Ja, Toni, auch von meiner Seite. Hi. Cool, dass ich dich endlich mal wiedersehen kann. Ich glaube, es ist ein paar Jährchen her, dass wir uns mal beim Luca tatsächlich getroffen haben. Vielleicht sagst du einfach mal ganz kurz, woher wir uns überhaupt kennen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch Bescheid wissen. Und direkt im Anschluss danach auch, was du aktuell machst und was du uns heute so ein bisschen erzählen wirst.
Ja, klar, gerne. Also den Luca zum Beispiel, den kenne ich ja schon sehr lange.
Ja.
Also ich glaube, wir haben uns damals in der weiterführenden Schule kennengelernt, 5. Klasse oder so.
Mhm.
Und dich, Okti, wo haben wir uns das erste Mal gesehen?
Wahrscheinlich war es beim Luca zu Hause mal, oder? Da hast du Luca so ein bisschen was veranstaltet. Wir haben ein paar Bierchen getrunken bei dir, als es noch legal war natürlich.
Und ich glaube, das war als ich nach Münster gezogen bin und dann waren einfach alle mal da irgendwie.
Genau, genau. Warst du aber eigentlich auch auf dem Docklands damals?
Was ist das?
Nee,
war nicht?
Nee, auch die war da nicht dabei. Nee.
Ah, okay, sorry. Ich dachte irgendwie, der wäre dabei gewesen. Genau, deswegen, ja, Luca kenne ich aus der Schule schon seit Ewigkeiten. Und ja, was mache ich beruflich? Ich bin Visual Artist. Ich glaube, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Mach viel VFX, also Visual Effects für Film- und TV-Zeugs. Und dann halt noch nebenbei habe ich halt in Clubs oder Festivals als Visual Jockey gearbeitet, als VJ so gesehen, und bin dann ein bisschen rumgekommen. Bis dann natürlich Corona kam. Und das ist so mein Hauptding. Also Video ist mein
Gebiet.
Job.
Um das ja, du hast ja nach dem Abi dann, sofern ich das noch mitbekommen habe, weil wir haben uns ja dann auch ein bisschen erstmal aus den Augen verloren, an der SAE in Köln studiert, ne?
Ja, genau. Ich hatte nach dem Abi damals so gar nicht das Bedürfnis, irgendwie wegzufahren. Weil ich weiß noch, dass jeder, ja, wie auch du, nach Australien gegangen sind. Und ich kann das auch verstehen, aber ich hatte das irgendwie nicht so gefühlt und dachte so, jetzt starte ich mit irgendwas, das cool ist. Und habe dann wirklich sogar VFX an der SAE studiert.
Bist du denn dann da überhaupt reingekommen? Weil ich habe mich dann immer gefragt, du warst ja schon in der Schule immer relativ aktiv, irgendwie so in der sogenannten Technik-AG, ne?
Ja.
Und hast da irgendwie immer an irgendwelchen Events das Licht gemacht und so, ne? Und
dann, nee, gar nicht. Ich habe in der Schule Ton gemacht.
Ach, Ton, so, gut,
ja,
sorry.
Ja, witzig, oder?
Und dann, wie ist das dann zustande gekommen? Also, wie kamst du an die SAE und an den Studiengang, wie heißt das, VFX, ne?
Ja, VFX, also VFX steht für Visual FX, Visual Effects.
Ah, okay.
Wenn du FX liest, dann hört sich's an wie Effects, verstehst du?
Aha. Ich habe auch schon an der SAE auf der Website ein bisschen geguckt und da stand auch VFX und 3D-Animation direkt da. Also das ist, so nennt sich der ganze Studiengang sogar.
Das gehört zusammen. Also 3D-Animation gehört zu dem Überbegriff Visual Effects. Also visueller Effekt darf man nicht verwechseln mit Special Effect. Das ist so ein Ding. Die meisten Leute sagen gerne so, oh, die Special Effects waren da schlecht. Special Effects sind die echten Explosionen. Das heißt, wenn du am Set bist, wenn da wirklich was hochfliegt. Und VFX, die visuellen Effekte, sind die wir im Computer machen. So. Und 3D ist auch so ein Teil davon. Und deswegen kann man sagen, 3D gehört zu Visual Effects dazu.
Okay, vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe es nicht verstanden. Wie heißt der Studiengang jetzt genau?
Oh ja, Visual Effects und 3D Animation.
Verrückt, also das habe ich wirklich noch nie gehört, dass das irgendjemand studiert. Also
ich auch nicht.
Ich dachte, das wäre einfach...
Ist auch neu so gesehen. Es war früher bei dem Studiengang Film mit drin und dann wurde das so extra, weil es halt so ein eigenes Gebiet ist, sagen wir mal so.
Ja. Wie wusstest du denn dann dass nach der Schule, dass du das jetzt machen willst und wie bist du dann an die SAE gekommen? Weil wie gesagt, in der Schule war ja schon die Technik AG immer so ein bisschen, da warst du ja einfach am Start und warst sogar so Head-Off am Ende irgendwie, ne? Aber wie bist du dann in die SAE gerutscht und gerade in dieses Gebiet? Das ist ja nochmal anders als jetzt Tontechnik sozusagen.
Ich habe da gar nicht so eine krasse Antwort drauf. Ich weiß nicht, schwierig. Ich fand natürlich so Computersachen immer cool, so nerdige Sachen und Veranstaltungstechnik auch super cool. Und eigentlich hätte man vielleicht denken können, was ich was mit Musik mache, weil ich ziemlich musikalisch aufgewachsen bin, so mit mehreren Instrumenten und hier und da. Aber dann habe ich irgendwann angefangen, so aus hobbymäßig ein bisschen Filme zu bearbeiten. Und ich glaube, mein Hauptding war einfach, jeder startet ja meistens, wenn er dann so 12, 13 ist, irgendwie mit iMovie und schneidet seinen ersten Film. Und mich hat das
total... Das macht ja gar nicht jeder. Also sorry, wenn ich dich da unterbreche.
Ja, aber keine Ahnung.
Ich habe das nicht gemacht zum Beispiel.
Ich habe das gemacht. Ich habe Videos von meinem Hund geschnitten.
Ja.
Kennst du die, Luca?
Ja. Ja, also ja, ich weiß nicht. Kann sein. Kann sein, dass wir da mal drüber
kommen. Hat mir viel mehr Spaß gemacht als das Filmen. Und ich habe auch damals auf unserer Skifreizeit, weißt du noch, habe ich da auch einen Film von gemacht. Und ich habe angefangen, stimmt, so Aftermovies zu drehen von Ausflügen in der Schule, so Zeugs. Und habe dann immer eine GoPro mitgenommen und dann halt so das dann zusammengeschnitten. Und mich hat total gestört, dass ich auf diese Templates zurückgreifen konnte und dass ich manchmal diese Effekt-Templates nicht anpassen konnte. So, ich war so eingeschränkt in diesen iMovie-Templates, dass ich dann gesagt habe, ich will das selber bauen, ich will das selber können, ich will das selber animieren.
Einmal kurz zur Einordnung, Templates, also ich, was ist
ja,
das?
Ja, so diese Presets. So ein,
das sind Mustereffekte quasi.
Ja, wenn du so ein, ja wie so Instagram-Filter, aber für Video.
Ah, okay, jo.
Oder so ein Animations-Preset, dass so ein Name reinfliegt oder ein Titel. Da gab es halt so easy Dinger, die konntest einfach draufziehen und dann hattest du einen Titel im Bild. Aber mich hat so gestört, dass ich die nicht so weit anpassen konnte, wie ich es wollte. Weil ich wollte die wirklich so selber bauen. Und dann bin ich natürlich von iMovie dann zu Final Cut und das größere Programm. Und habe dann irgendwann gedacht, ich glaube, so Videobearbeitung ist ganz cool. Das ist auch schon alles. Also gar nicht so eine krasse Story.
Und dann über Recherche einfach an die SAE gestoßen sozusagen.
Ja, mein Cousin hat da auch studiert. Der hatte da Webdesign studiert, deswegen sagte mir der Name auf jeden Fall was. Und die hatten das dann angeboten, wirkte ganz nett, hier direkt in Köln. Ich komme ja auch aus Köln. Und dann habe ich da 2016 angefangen und war dann auch schon so 2018 durch. Das ging ganz flott. Das ist ja nur so 2 Jahre, relativ kurz. Und seitdem arbeite ich.
Was ist denn alles so Inhalt und Kern dieses Studiengangs? Also was kann man damit, also wie kann man mit diesem ganzen Gebiet einen Studiengang füllen? Also ich denke mal, man lernt da so ein paar Programme, aber was ist, gehört noch alles dazu? Weil ich kann mir da absolut gar nichts drunter vorstellen.
Also ein großer Teil, man kann das so ein bisschen in 2D und 3D aufteilen. Also 3D sind wirklich diese bisschen wie so Animation, diese Filme. Was habe ich für ein Beispiel da? So Findet Nemo, diese Full CG, also die komplett 3D-animierten Filme. Und 2D ist dann gerne mal so ein bisschen, dass wir Fake-Sachen mit echten kombinieren. So zum Beispiel Greenscreen einbauen oder 3D-Elemente in echt gefilmtes Material einbauen und dann auch Sachen animieren. Deswegen, so kann man das ein bisschen aufteilen. Es wurde aber auch relativ stark gemischt, weil alles irgendwie zusammenhängt und alles aufeinander baut. Und als Abschluss haben wir auch sogar so ein bisschen Simulationen gemacht, was auch halt super interessant ist, wenn wir halt in 3D dann Wasser oder Feuer simulieren. Und das sind so die Dinge. Alles, was so Post-Production ist. Schnitt haben wir wirklich nicht viel gemacht. Das ist eher so sein eigener Bereich. Aber so alles, was Post-Production mit Effekten, 3D-Elementen, Animationen angeht, das so.
Und würdest du sagen, dass das absolut von den Basics anfängt, dieses Studium? Also könnte ich mich da jetzt auch reinsetzen und das machen? Oder ist da diese gewisse Affinität und so ein gewisses Talent vielleicht sogar erforderlich? Oder?
Ich finde, bei VFX vor allem ist es gar nicht so, es ist überhaupt kein Talentding. Man muss zum Beispiel auch nicht zeichnen können oder so. Ich kann überhaupt nicht zeichnen. Ich finde, VFX ist super die perfekte Mischung aus künstlerisch und technisch. So. Und wenn du sehr, sehr fleißig bist, dann kriegst du das easy hin. Ich habe auch bei Null angefangen damals, ohne jetzt irgendwie den Studiengang zu verkaufen. Ich habe halt bei Null angefangen, war dann halt ziemlich fleißig und habe mir dann super viele Sachen auch halt selbst noch beigebracht. Deswegen, das ist so voll das Ding. Ich habe auch, ja, das in 2 Jahren durchzuziehen, ist ja relativ kurz und ich würde auch sagen, das liegt nicht daran, dass man das easy durchzieht, weil man besonders schlau war, vor allem ich nicht, sondern weil man super fleißig ist.
Okay, aber ich stelle mir schon vor, dass in diesem Studiengang sehr viele Projekte gemacht werden, also weniger so wie in einem klassischen Studiengang bei mir zum Beispiel oder beim Luca. Wir haben ja viele wirklich Prüfungen. Aber bei euch ist das ja wahrscheinlich mehr über so Hausarbeiten und Projekte und so, oder?
Ja, komplett. Also das ist super praktisch orientiert. Das Einzige, was wir da halt dann noch gemacht haben, dass wir das so ein bisschen schriftlich dokumentieren, damit die Leute, die das korrigieren, auch so ein bisschen Einblick bekommen, wie wir denn vorgegangen sind. Aber so wie es ja auch im Job später ist, kommt es ja nur auf das Projekt an. Also es ist ja dann sogar auch fast nicht ganz egal, aber nicht so wichtig, wie man an das Ergebnis gekommen ist, sondern ob das Ergebnis cool ist oder nicht. Und das haben wir damals versucht zu vermitteln und haben wir auch vermittelt bekommen und ist auch jetzt in der Praxis so. Deswegen, so VFX ist auch voll das Schummelding. Deswegen, wenn man schummeln kann, dann hat man ja VFX gewonnen.
Okay. Ja. Habt ihr auch irgendwie die Möglichkeit im Rahmen des Studiums so Praktika zu machen? Bei großen Unternehmen ist das so ein Ding. Also bei uns ist es beispielsweise Pflicht, so ein Praxissemester zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dem Gebiet ja auch super wertvoll ist, mal wirklich in so eine Produktionsfirma oder Nachbearbeitungsfirma oder wie man es auch nennen will, gehen kann und da mal die Einblicke sammelt, wie es in der Industrie wirklich handhabt wird.
Gab es bei uns jetzt speziell nicht, weil wir, glaube ich, vor allem die Zeit nicht hatten. Wir hatten halt wirklich nur diese knapp 2 Jahre, was super kurz ist. Und da hat sich jetzt nicht wirklich eine Zeit gefunden für ein Praktikum. Eigentlich wäre dann, glaube ich, das Ding eher, dass man, wenn man dann mit dem Studium fertig ist, erstmal nochmal ein Praktikum machen kann. Genau.
Okay.
Bezüglich dem pragmatischen und diesem großen praktischen Ding bei euch im Studiengang, ich finde, das sollte auch irgendwie so sein. Also jetzt gerade bezüglich VFX und 3D-Animation. Aber ich finde auch zum Beispiel in unserem Studiengang, die könnte einfach viel mehr praktisch vermittelt werden, weil diese ganze Theorie-Sachen, die man zu gewissem Teil halt auch braucht, so klar, aber so viel ist dann irgendwie für die Cuts irgendwie, finde ich so, weil du machst da...
Deswegen war mir die Frage auch wichtig, weil in unserem Studiengang habe ich das Gefühl, dass dieses Praktikum, was man dann macht, echt super, super wertvoll ist und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, meinen Studiengang durchzuziehen und am Ende anzufangen, irgendwo zu arbeiten, ohne irgendein Praktikum gemacht zu haben, weil dann saß ich nur in der Uni, habe mein Zeug da auswendig gelernt und meine Rechnungen runtergerechnet in den Prüfungen, aber habe noch nie gesehen, wie der Hase läuft so. Ist ja klar. Also bezogen auf meinen Studiengang, kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass man ohne Praktika irgendwo gescheit anfängt und wirklich von Anfang an auch nützlich ist, sage ich mal, in einem Unternehmen. Ja.
In meinem Bereich und wahrscheinlich bei euch war das immer so, wenn du das Problem hast und es lösen musst, dann beschäftigst du dich ja so stark damit, dass du dann irgendwie auch die Theorie ja dann so im Endeffekt lernst. Also bei mir war das dann so. Wenn ich das Projekt hatte und das Projekt umsetzen musste, habe ich dann auch den Hintergrund davon irgendwie mir selbst beigebracht. Deswegen.
Wie sieht bei euch denn so eine Thesis aus am Ende? Ihr schreibt ja auch eine Bachelorarbeit, oder?
Luca, willst du vorher noch was sagen oder soll ich die Frage auf die Bachelorarbeit eben noch beantworten? Nee,
passt. Kannst du gut beantworten jetzt.
Okay. bei uns hatten wir die Wahl, das war ganz cool. Wir konnten zur Bachelorarbeit konnten wir ein praktisches Projekt machen, anstatt wirklich eine These aufzustellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann würde man so gesehen ein Projekt erstellen und Projekt erarbeiten und das dann halt mit der Bachelorarbeit dokumentieren. Okay, deswegen habe ich da gar keine These, die ich dann widerlegt habe oder so.
Mich würde tatsächlich interessieren, ohne jetzt da zu sehr noch auf dein Studium einzugehen, aber da gerade jetzt ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, das Bachelor Ding, also das Praktische, was du da gemacht hast. Was hat das beinhaltet, dass du vielleicht einmal so kurz als Beispiel was nennst, was ein Projekt deines Studiengangs sein kann?
Also ich
sozusagen
kann von meinem Projekt erzählen. Das war,
Ja, genau.
Das war jetzt leider nicht das Spannendste und ich weiß nicht, ob ich es nochmal so nehmen würde, aber es hat für mich in meinem Werdegang einen extremen Einfluss gebracht, was dann im Endeffekt voll gut war. Ich habe über VJing geschrieben, also Visual Jockey. Das bedeutet, ich habe eine Visual-Produktion erstellt. Ich habe nämlich kurz bevor ich angefangen habe, mein Bachelor-Thema zu setzen, habe ich mich angefangen damit auseinanderzusetzen, was bedeutet VJing, wie macht man das, und habe dann auch gleichzeitig in einem Club angefangen, als VJ zu arbeiten. Und habe dann ein komplettes Set für einen Artist erstellt, die Produktion davon, und das dann sogar halt auch performt. Und das habe ich dann aufgenommen und dann das als Projekt abgegeben.
Also das ist im Endeffekt nur zum Verständnis, was dann im Hintergrund zu einem DJ-Set auf einer Leinwand läuft.
Genau.
Okay, das kennt man ja zum Beispiel von so Festivals, wer mal auf einem Festival war, wenn da beim Set noch ganz verrückte Sachen im Hintergrund laufen. Das ist echt immer cool und ich finde es auch super wichtig für so eine coole Atmosphäre in einem Club oder auf einem Konzert, genau.
Ich finde es auch krass, sowas zu erstellen, weil das ist ja häufig sehr abstrakt und sich da irgendwas quasi auszudenken, wie das an das Set angepasst ist vom DJ, ist irgendwie meiner Meinung nach sehr beeindruckend.
Ja, wird da deiner Kreativität freien Lauf gelassen oder bist du da auch im engen Kontakt mit dem DJ, der sagt, okay, das und das habe ich mir hierbei gedacht, da würde ich mir vielleicht sowas wünschen, irgendwelche Farben oder Karikaturen oder was weiß ich?
Das kommt drauf an, ehrlich gesagt. Also generell, wenn man so ein VJ-Set spielt, in den meisten Fällen, das ist natürlich auch immer unterschiedlich, würde man sich so gesehen ein paar Bausteine aufbauen und dann mit denen arbeiten. So wie auch der DJ seine Songs hat, haben wir unsere Videos und dann mischen wir die, wie wir Bock haben. Und die Videos, die wir dann so gesehen benutzen, können, wenn wir den DJ nicht kennen, dann spielen wir das, worauf wir Bock haben, was passt. Und wenn wir den DJ kennen oder zum Beispiel zu dem DJ wirklich gehören und von dem beauftragt wurden, dann hat der natürlich schon einen Einfluss darauf, was gespielt wird und was für Videos in seinem Set laufen. Ja.
Und was ist dir lieber?
Ich muss zugeben, ich habe eher selten bisher wirklich für einen DJ gespielt, so als sein Team mäßig. In den meisten Fällen, wenn ich vor allem in Clubs war oder so, dann konnte ich mein eigenes Ding machen, was auch ganz cool ist. Konnte ich halt spielen, was ich wollte, und die DJs haben sich meistens sowieso gefreut.
Ja. Ich würde dann jetzt mal, also wir gehen da ja später vielleicht also eh noch ein bisschen drauf ein. Deswegen würde ich jetzt gern mal übergehen zu deinem Dozentinnen-Dasein, weil du hast ja nachdem du bei der SAE abgeschlossen hast, direkt angefangen, dann darauf folgende Schüler und Schülerinnen beziehungsweise Studenten, Studentinnen zu unterrichten. Und war das dann irgendwie so ein fließender Übergang oder wie hat sich das so ergeben? So, warst du einfach gut und dann haben die dich gefragt oder hast du selber nachgefragt? So, wie ist das zustande gekommen?
Bei uns an der Uni, ich sage immer Uni, es ist jetzt keine Universität, aber an der Schule war das schon immer so, dass die ehemaligen Studenten da als so gesehen, das nannte sich Fachbereichsassistenten, konnten die dann überfließen, also vor allem die Besten so des Jahrgangs konnten dann da arbeiten und haben dann so Support gegeben und konnten dann für den Übergang, bevor sie einen richtigen Job in der Industrie hatten, konnten sie dann noch ein bisschen Geld verdienen, einfach ein bisschen sich auf ihr Portfolio konzentrieren. Und während ich sogar noch Studentin war, habe ich zwischendurch Workshops gegeben. Das war für Interessenten, die dann vorbeikamen, haben wir dann denen so einen kleinen Einblick gezeigt, so einen Nachmittag, was man da macht. Und das habe ich als Studentin dann schon gemacht. Und dann, als ich fertig war im Studium, habe ich so gesehen dann als Assistentin angefangen und war dann auch eine Zeit lang kurz die Fachbereichsleiterin, bis ich dann das auch wieder aufgehört habe, weil ich dann hier in der Branche weitergemacht habe, genau.
Also machst du das gerade gar nicht mehr?
Doch, nee, oder? das habe ich Ende 2019 hatte ich das aufgehört.
Okay, wow.
Genau, ich hatte von 2018 bis 2019, so ein bisschen länger als ein Jahr, glaube ich, habe ich das gemacht. Es war auch cool, auf jeden Fall interessant. Nur habe ich auch ein bisschen gemerkt, ich bin doch nicht so die Lehrerin. Ich erkläre gerne und ich erkläre eigentlich auch, glaube ich, ganz gut. Aber ich wollte dann doch lieber wirklich in der Produktion arbeiten und dann musste ich mein Zeitmanagement ein bisschen anpassen und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich lasse das hinter mir und gucke, dass ich an Projekten arbeite, genau.
Weil du hattest jetzt als wir vorgestern oder so telefoniert hatten, weil wir eigentlich dann aufnehmen wollten, hattest du mir irgendwie gesagt, dass du ja dieses Equipment, also Mikro und so hast, weil du unterrichtest und ich dachte, das wäre noch für die alte Uni.
Genau, ich hatte dann jetzt als externe Dozentin bin ich immer noch ein bisschen für so ausgewählte Unterrichte. Zum Beispiel, heute ist Montag, wo wir das aufnehmen. Mittwoch zum Beispiel habe ich noch einen Kurs oder letzte Woche. Das sind dann so vereinzelte Kurse, die ich mal wieder gemacht habe. Aber ich bin nicht mehr feste an der Schule.
Ah, okay.
Sondern als so Freiberufler extern.
Aber so wie du es gerade beschrieben hast, hat sich diese fortlaufende Tätigkeit an der Uni ja schon relativ dann kurzfristig ergeben, gegen Ende des Bachelors, richtig?
Genau, ja.
Was war denn dann ursprünglich dein Plan nach dem Bachelor? Wolltest du dann direkt irgendwo in der Produktion anfangen oder hast du vielleicht auch einen Master als Plan gehabt? Kann man überhaupt, ich vermute, man kann einen Master machen, oder?
Man kann wirklich einen Master machen, war jetzt nicht so mein Plan. Okay.
Was wäre denn dann dein Plan gewesen, wenn du nicht als Assistentin angefragt worden wärst?
Ich habe dann ein paar Monate als Assistentin da gearbeitet und habe dann aber fast gleichzeitig zu der Beförderung in der Schule auch noch einen anderen Job gestartet. Das heißt, ich bin so zweigleisig gefahren für fast 2 Jahre dann.
Sehr fleißig, ja.
Genau, und habe dann halt Hälfte der Woche in der Produktionsfirma gearbeitet, Hälfte der Woche an der Uni und am Wochenende war ich im Club. So hat es dann ausgesehen. Es war anstrengend, aber es hat super viel Spaß gemacht, ja. Und da habe ich dann VFX gemacht, also genau das, was ich an der Uni gelernt habe, habe ich dann auch beruflich in der Produktionsfirma gemacht. Weißt du wo, Luca, weißt du wo? Willst du es sagen?
ich weiß gerade nicht wo.
Ist es, weißt du echt nicht wo?
Nee.
Hä?
Also, oder ich habe gerade...
Deutschlands Lieblingsserie.
Ach so, ja, stimmt. Also, oder ich hoffe, ich bin... Ja doch, dann weiß ich wo. Also, wir reden jetzt von...
Die willst mal raten, welches in Deutschlands
Lieblingsserie. Kann mich mal bitte jemand aufklären jetzt?
Ja, rate mal.
Ich soll raten.
Wurde jetzt vor kurzem abgesetzt. Also, hat viele Jahre lang durchgesendet.
Es hat was mit Action zu tun, wenn ich jetzt richtig liege.
So ganz viel Action.
Also, ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest.
Und Autos auch. Autos und die ultimative 3 Tipps, es ist Action, Autos und also so Verfolgungsjagden und dementsprechend
das Gesetz.
Und das Gesetz.
Ach doch, Alarm für Cobra 11.
Ja, genau.
Stimmt, aber ich weiß es auch nur, weil Lukas mir vor ein paar Wochen erzählt hat. Jetzt hat es bei mir gebimmelt. Also du hast dann für Alarm für Cobra 11 gearbeitet.
Jein, ich habe in der Firma gearbeitet, die Alarm für Cobra 11 gemacht hat. Und wir haben auch noch andere Sachen gemacht. Wir haben meistens, also größtenteils wirklich Cobra gemacht. Wir haben aber, glaube ich, zwischendurch auch mal hier Teile von Filmen gemacht oder dann kamen auch schon mal so Stellen von einem Tatort rein oder so. Genau.
Bist du dann nachdem du quasi deinen Bachelor abgeschlossen hast und diese Assistenz, beziehungsweise Assistentinnen, ne, weiß ich jetzt auch nicht, angenommen hast du dich dann gleichzeitig noch beworben oder wie ist das zustande gekommen?
Die hatten ausgeschrieben, dass die jemanden suchen für dein Team. Okay. Und dann hatte ich da ein bisschen Glück, ehrlich gesagt. Es war so glücklicher Zufall eher. Und dann wurde ich da sogar genommen und dann habe ich da gearbeitet. Ja, aber beworben habe ich mich trotzdem auch bei anderen Sachen und wurde dann auch abgelehnt.
Ja, so ist das normal, ja.
Klar, was halt vorkommt. Bin ich gespannt, weil ich jetzt gerade sogar auch wieder in einer Bewerbungsphase bin, wo ich mich bewerbe, wie viel ich jetzt abgelehnt werde oder ob ich eventuell auch was finde.
Ja, ich hatte immer so den Eindruck als außenstehende Person, dass du da irgendwie immer so Freelance-mäßig an Jobs kommst. Dann hast du das in der Uni noch weitergemacht, dann hast du da die Produktion für Alarm für Cobra 11, dann noch das VJ-Ding und irgendwie hast du dir da immer so Jobs irgendwie rangezogen, so hat sich das irgendwie von außen betrachten lassen.
Ja, die Freiberuflichkeit, die läuft doch schon was länger. Die lief halt immer so nebenher. Und die war so meine VJ-Sachen größtenteils.
Ah, das war nur VR, okay.
Die hatte ich sogar schon seit 2016 irgendwann mal beantragt. Und das war ganz praktisch, weil dann hat man die, dann kann man Rechnungen schreiben. Ist eigentlich mal ganz cool. Kann ich jedem empfehlen. Dauert nämlich ziemlich lange, bis man da das alles durchbekommt. Und genau, und dann kamen dann immer mal so auch kleinere Projekte mal hier und da noch rein, die dann auch immer spaßig waren. Oder als Aushilfe wurde dann mal angefragt, so nach dem Motto, hier, ich habe ein Projekt, kannst du mir mit den Animationen da ein bisschen aushelfen? Genau.
Also wie bist du so an dann Jobs gekommen? War das dann eher so über Empfehlungen? Oder hast du dann vielleicht auch mal aktiv so Online-Ausschreibungen gemacht? Ich denke dann an die Seite Fiverr, wenn die dir was sagt, diese Freelancer-Plattform, wo du wirklich deine Dienstleistung anbieten kannst und sagst, hey, ich bearbeite euch irgendwelche Videos und es kostet so und so viel. Also wie bist du da an diese Aufträge da rangekommen?
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte super lange entweder keine oder eine ziemlich hässliche Homepage und eigentlich nur ein LinkedIn-Profil. Aber es geht halt alles über Connections. Immer nur hier, der kennt dich, der weiß, dass du das machst. Also auch jetzt gerade ist es immer so, dann ruft mich irgendwer an und sagt, hier, ich habe die Nummer von dem und dem, kannst du mir hier helfen? Und dann wird man so weiterempfohlen. Wir haben auch in Köln sogar sowas, das ist super cool, das nennt sich VFX Stammtisch. Jetzt gerade läuft das leider nicht so gut wegen Corona und dann haben sich die Leute aus der Branche zum Bier trinken getroffen und dann hat man sich halt kennengelernt. Und wenn du dich einfach schon kennst oder den Namen kennst oder weißt, dass das jemand macht, dann kommst du da super gut an Connections. Deswegen ist es immer so nur Connections, ja.
Da habe ich jetzt nochmal eine kleine Rückfrage, weil das hatten wir jetzt auch in vorherigen Gesprächen immer, weil immer wurde viel über Connections gesprochen. Aber da können wir jetzt vielleicht mal ganz gut drauf eingehen, weil unmittelbar nach dem Studium hast du dich ja selber beworben für den VFX-Job bei der Produktion für Alarm für Cobra 11. Aber wie hat das denn dann angefangen, dass du so ein Netzwerk aufgebaut hast? Also wo hast du dann deine ersten Leute kennengelernt, die dann wieder Leute kannten? Ich kann mich noch damals daran erinnern, wo das mit dem VJing losging. Da hast du ja auch von einer alten Schulfreundin irgendwie in Bielefeld oder so mal jemanden kennengelernt.
Ja, dann hat das ja so ein bisschen geschafft. Mega der Zufall, ja.
Aber sonst, wie ist das so? Also irgendwie muss ja so ein Start entstanden sein sozusagen.
Auch alles nur so witzige Zufälle. Am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit. In der Uni hatten wir natürlich ein paar Leute, die wir dann kennengelernt haben. Dann halt eben über diesen Stammtisch halt super viele. Dann über die Dozenten, mit denen man gearbeitet hat. Und wie kam da noch sowas? Das war eigentlich so... Also doch, die Uni hat für die Netzwerke auf jeden Fall schon viel geholfen und viel gebracht. Und dann Messen oder so. Zum Beispiel sind wir auch zweimal nach Stuttgart, ich glaube, die ist in Stuttgart, auf die VFX-Messe gefahren und dann lernt man auch Leute kennen und das ist so das Ding. Oder zum Beispiel auch andere VFX- oder Filmschulen hier aus Köln haben wir auch kennengelernt. Sowas.
Ja.
Okay. War das die Frage?
Ja, das war die Frage. Ich frage mich immer, wie das so zustande kommt. Meistens sind es ja wirklich Zufälle, aber irgendwie muss man sich ja auch, denke ich mir, immer so bemühen, damit das überhaupt zustande kommt, weil so viele Zufälle kann ja nicht einfach so passieren, denke ich mir zumindest immer.
Ich glaube, ich finde, du kannst dich halt, was du so aktiv machen kannst, ist, dass du die Leute dann halt immer auch überzeugst davon, dass du gut bist. Also sagen wir, du hast von dem einen einen Jobauftrag bekommen, wenn du den dann verkackst, dann hast du halt einen schlechten Ruf, das wäre natürlich dann blöd. Aber wenn der gemerkt hat, dass du dir Mühe gegeben hast, selbst wenn du nicht der beste Artist bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dich dann weiterempfiehlt, natürlich sehr hoch. Und das war halt bei mir vor allem der Fall, dass ich, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gemacht hatte. Und dann haben die gesagt, hey, auf Antonia kann man sich verlassen. Oder man kann Antonia anrufen freitags und montags ist das fertig. Und da muss man dann gerne, finde ich, vor allem wenn man jung ist, auch schon mal so ein bisschen was... Also ich habe die Flexibilität, dann auch mal das Wochenende durchzuarbeiten. Wenn du jetzt Kind und Familie hast, dann wahrscheinlich nicht. Aber da baut man sich dann so ein bisschen was auf, um dann halt vielleicht, wenn man was älter ist, dann später zu sagen, okay, nee, für so wenig Geld arbeite ich jetzt nicht. Sollte man generell ja auch nicht machen. Aber wenn man jung ist und dann halt Bock hat, hier bei den Projekten mitzuarbeiten, dann ja, ein bisschen fleißig sein, dann passt
das.
Ja,
das hat mich bei dir auch immer, also das hat mich immer schon sehr begeistert, weil du halt immer dahingehend, also wenn es um Arbeiten ging, halt unheimlich engagiert und so ehrgeizig warst. Also du hast dein Studium in 2 Jahren gemacht, obwohl man ja eigentlich ein bisschen länger braucht, und bist dann da so stark reingestartet. Und halt, also auch immer, wenn ich bei dir war, hattest du nebenbei ein Projekt und hast das immer irgendwie gemacht. So, das war immer, also habe ich mir immer gedacht, das ist schon fleißig, was du da abziehst, auf jeden Fall.
Danke, danke. Ja, das ist halt voll das Ding, weil ich hatte ja auch dann Studenten unterrichtet, die jünger waren als ich. Und ich glaube, die hatten wahrscheinlich auch nie den Eindruck, okay, Antonia ist super schlau oder super besonders. Das Einzige, was halt war, ist, dass ich halt sehr fleißig bin. Aber ich glaube, das kommt davon, dass es mir auch viel Spaß macht. Also wenn es jetzt was wäre, wo ich nicht für brennen würde, dann würde ich nicht so fleißig sein, glaube ich.
Ja, ich denke, das ist halt immer das Wichtigste. Aber wie schätzt du aktuell eigentlich die Situation so für eure Branche ein? Du hast es ja gerade so ein bisschen beschrieben, dass ihr, was auch diese ganze Auftragsgewinnung angeht, sehr darauf angewiesen seid, mit Leuten zu interagieren, mal auf Events zu fahren, sich auszutauschen. Und das entfällt ja alles. Also ich weiß jetzt nicht, ob man euch so hundertprozentig in die Eventbranche rein kategorisieren kann. Aber es ist ja schon etwas, worunter ihr auch leidet. So, die Leute haben halt gerade aktuell weniger, also mehr Sorgen, als sich vielleicht auszutauschen und so Kundenakquise zu machen oder sich gegenseitig zu empfehlen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie ist das aktuell? Würdest du sagen, dass eure Branche darunter leidet unter Corona, oder kommt man schon irgendwie noch über die Runden?
Bei der Filmbranche hatte ich das Gefühl, gar nicht so, weil die haben eigentlich relativ gut weiterproduziert. Deswegen war da so die Nachfrage noch recht hoch, oder ist sie auch momentan sogar noch, für einfach nur Post-Production. Ich glaube, klar, ein bisschen haben die schon was abbekommen, logisch, jeder. Aber jetzt nicht so krass. Was aber natürlich die Clubs und die VJ-Geschichte angeht, das ist halt komplett gestorben. Und das ist unglaublich traurig, weil es ist jetzt wirklich schon fast ein Jahr, und die Clubs, die ja generell auch immer ein bisschen ums Leben gekämpft haben, sind jetzt wirklich alle gestorben. Und ich habe heute, glaube ich, noch ein Foto gesehen von dem Club, in dem ich halt angefangen habe, noch am längsten gearbeitet habe. Ja, der wurde jetzt abgerissen. Der wurde natürlich auch vorher, war eigentlich der Plan, dass er abgerissen wurde, aber jetzt auch noch mal zu sehen, dass der auch noch mal an Corona früher abgerissen wurde, ist halt super schade.
Ja, das war das Heinz Gaul, ne?
Das war das Heinz Gaul, da wart ihr auch mal, ne?
Ja, da hast du uns ja sogar, das ein oder andere Mal reinholen können. So, dann sind wir einfach mit dir an der Schlange vorbei. Das war immer ganz geil.
Ja, wenn man da arbeitet, dann hat man so ein paar Vorteile, dass man seine Freundin da rein. Ja, ich hatte ja für jedes Mal, dass ich da gearbeitet habe, hatte ich ja eine Gästeliste. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich keine Freunde hatte, die auf die Gäste sind.
Ja, aber du hast ja da auch so oft gearbeitet. Also du hast ja jedes Wochenende.
Ja, ich war wirklich jede Woche da. Aber, und ich hatte auch immer, ja, du kriegst ja dann auch total viele Getränke und so Marken und so. Und total oft am Ende des Abends, wenn ich gegangen bin, oder kurz vor Ende des Abends, haben mich die random Leute geschickt, weil ich keine Leute hatte, denen ich meine Getränkemarken geben konnte. Und dann habe ich so einfach so manchmal Leuten halt Getränke ausgegeben. Oder wenn mal jemand an der Bar stand und irgendwie gerade nicht genug Geld hatte, dann habe ich auch schon mal gesagt, so, ja, hier, schreib auf.
Ja. Das war auf jeden Fall eine starke Aktion. Ich weiß auch noch, wie ich einmal bei dir am Set stand und du immer gesagt hast, jetzt, und dann konnte ich irgendwas machen. Ich glaube,
Strobo
oder
hast
so.
Du gedrückt.
Strobo, ja.
Luca durfte Strobo drücken.
Ja, ja. Das hat mich geprägt. Ich fand das geil.
Ja, der Luca durfte ans Lichtpult und dann mal Strobo drücken. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ist halt, wenn ich da 9 Stunden stehe, wird mir halt total langweilig irgendwann. Aber wenn dich das gefreut
hat. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen eifersüchtig, dass ich das nicht machen durfte. Aber irgendwie hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass ich da mal mitkomme, Luca. Du hättest mich mal mitnehmen sollen, wenn die Gästeliste so leer ist.
Eben, die war leer.
Ja, das waren immer so weirde, also es ist immer spontan zustande gekommen, und deswegen, egal.
Ganz kurz eingefallen, genau vor einem Jahr an Karneval warst du doch auch in Köln, ne?
Ja, auch im Gau, glaube ich, ja, das war auch da.
Und ich habe sogar noch ein Video von dir.
Oh nein, oh nein, oh nein.
Und der Luca, ich habe nämlich im Wochenende, glaube ich, gearbeitet und der Luca hat gefeiert und dann hat er gefragt, Antonia, kann ich bei dir schlafen? Und dann meinte ich, klar, kein Problem. Und der Luca ist die ganze Zeit fast hingefallen, als er sein Kostüm ausgezogen hat.
Ja, komm, komm. Ja, wir schweifen ab. aber danke für diesen kleinen Einblick. Ich freue mich da nochmal in Erinnerung.
Ja, Karneval auch tot. Das ist super traurig.
Ja, vielleicht ja nächstes Jahr wieder. Naja, auf jeden Fall wollte ich nochmal ganz kurz zurückrudern, weil wir haben ja jetzt Studium abgearbeitet und dann den anschließenden Assistenz- und Dozentinnenjob. Und dann die Bewerbung bei der Produktion für Alarm für Cobra 11. Und das hast du dann ja jetzt eine Weile gemacht. Und du hast gerade gesagt, dass die Produktion dann abgesetzt, beziehungsweise die Serie-Sendung abgesetzt wurde. Und was ist aktuell so dein Arbeitgeber, beziehungsweise dein Projekt? Weil VJing ist ja, haben wir gerade festgestellt, aktuell auch ein bisschen tot. Was machst du denn gerade dann?
Also ich habe in der Alarm für Cobra 11 Produktion bis Ende 2020 gearbeitet, also bis vor kurzem.
Okay.
Und was ganz gut war, was mir dann als VJ-Ausgleich 2021 noch ein bisschen geholfen hat, war die Studiosachen bei den Fernsehstudios. Kann ich vielleicht auch gleich kurz nochmal anreißen. Das ist nämlich auch ganz interessant gewesen.
Erzähl gerne.
Und momentan bin ich halt eigentlich nur freiberuflich unterwegs. Ich hatte dann jetzt genau eine Menge Unterricht für die Uni noch gemacht und mache jetzt freiberuflich einfach Projekte als VFX Artist, hatte jetzt noch so zwei Indie-Filme, so kleinere Filme, an denen ich dann ein bisschen ausgeholfen habe. Bin jetzt eigentlich dabei, mich wieder auf eine neue Produktion zu bewerben, wo ich auch richtig Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Irgendwas anderes.
Und wo hast du dich da schon beworben oder was?
Nee, ich habe mich noch nicht beworben, weil ich muss ein bisschen gucken, dass man natürlich sein Portfolio, das man mitschickt, dass das auch halt gut ist.
Mhm.
Und ich hatte jetzt gerade noch nicht so die Zeit, da wirklich mich dran zu setzen. Also ich habe so ein gutes Layout und ich muss das jetzt noch so ein bisschen polieren, um es dann auch abschicken zu können.
Okay. Das heißt, aktuell viel Freelance, es kommt was rein durch bisherige Connections und dann machst du das. Und die Bewerbungsphase für was Festes in Anführungszeichen läuft dann jetzt sozusagen.
Genau, genau. Ja, und das ist auch total witzig, weil man denkt dann gerade so, okay, ich weiß nicht, was ich nächsten Monat mache. Ich habe gerade kein Projekt. Und in dem Moment ruft dich irgendwer an und fragt, hey, Anton, hast du gerade Zeit?
Okay.
Und das war bis jetzt, das läuft jetzt so seit 3 Jahren.
Ja.
Und irgendwann hat man auch nicht mehr dann so die Angst davor, nicht zu wissen, was man in einem halben Jahr macht. Und ich glaube, ich finde es auch so ein Luxus, diese Freiheit. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist und macht es auch nicht langweilig.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn du einen Job hast und du weißt, was du die nächsten 5 Jahre machst. Und ich glaube, bei mir finde ich es irgendwie super cool zu wissen, es kann alles jetzt kommen oder es kann auch alles jetzt weg sein, wie mit Corona. Und ein bisschen flexibel, ja.
Hast du die Möglichkeit, viel ortsunabhängig zu arbeiten auch? Bist du so viel remote unterwegs? Also könntest du dir jetzt auch sagen, ja, ich fahre jetzt mal nach keine Ahnung, in Urlaub und arbeite halt von dort mal ein bisschen von der Beachbar oder so.
Wäre das ich glaube, das ist eher schlecht.
Okay.
Ich bin generell doch, habe ich das Gefühl, ich bin relativ unabhängig. Also ich könnte, sagen wir mal, ich könnte ins Ausland gehen und in England oder Kanada arbeiten, wenn ich da einen Job hätte.
Ja.
So, das würde gehen, also weil die Branche ist sehr international. Da wäre das kein Problem. Also ich bin zum Beispiel nicht wie ein Grundschullehrer jetzt in NRW feste oder so, oder in Deutschland feste. Also da bin ich super flexibel. Aber ich müsste halt irgendwie meinen Rechner immer mitnehmen, wenn ich jetzt an der Strandbar sitzen würde, müsste ich dann also da meinen PC aufbauen.
Du brauchst schon ein bisschen mehr Equipment, okay.
Ja, ich habe halt schon so ein kleines Büro, das Equipment, aber es ist auch überschaubar.
Okay, das ist so, worauf die Frage so ein bisschen abgezielt hat. Luca, wolltest du auch irgendwas sagen?
Ja, ich wollte vielleicht einmal so ein bisschen inhaltlicher noch einmal werden. Und zwar vielleicht einmal, also ich hätte gern gewusst, wie dein Arbeitsalltag dann jetzt aktuell aussieht. Also du setzt dich einfach an den Rechner und dann öffnest du irgendein Programm und fängst dann an zu arbeiten. Und im gleichen Zuge dann so, was war dein herausforderndstes Projekt? wo du echt dachtest so, fuck, wie mache ich das jetzt? Und ist das allgemein sehr herausfordernd oder weißt du immer, was zu tun ist, schon im Vorhinein oder guckst du dann währenddessen, wie kann ich das jetzt machen? Also, wie gehst du da allgemein ran? So, du setzt dich an den Rechner und dann weißt du, was los ist oder kommt das dann so irgendwie?
Womit soll ich starten? Mit dem Alltag oder mit der Herausforderung?
Wie du magst.
Okay, weil mein Alltag ist ziemlich witzig.
Ja, schieß los.
Ich habe halt dadurch, dass ich jetzt gerade als auch Freiberufler arbeite und ich habe ja keine Verpflichtung. Es heißt, mein Schlafrhythmus ist die Hölle. Ich schlafe halt super lange, dann mache ich die ganze Zeit nichts, dann arbeite ich super spät. Und das ist voll der Luxus, ehrlich gesagt, zu arbeiten, wann man Bock hat, wann man es fühlt, wann du jetzt gerade Lust hast zu arbeiten. Weil die Kunden, die sagen, okay, hier ist deine Deadline, mach, was du willst, schick mir dann und dann mal ein Update. Und ob ich jetzt bis um 4 Uhr nachts arbeite oder bis um 9 Uhr abends, aber dafür früher aufstehe, ist dann total egal. Finde ich super spannend, weil ich mag das total, dieses, dass kein Tag ist so wie der andere und dass ich an dem einen irgendwie einen Spaziergang morgens früh mache und dann irgendwie bis abends spät nichts mache und dann aber dafür die ganze Nacht durcharbeite und das so ein bisschen nach meiner Laune abhängig entscheiden kann.
Da will ich einmal kurz einhaken, sorry. Findest du denn, also du hast das gerade als Luxus bezeichnet, aber findest du es auch manchmal irgendwie anstrengend, dass du halt diese Struktur komplett selber erstellen musst, weil das bedeutet halt eine riesige Eigenverantwortung. Ja. Und irgendwie, es ist in meinen Augen auch gar nicht so einfach, sich diese Struktur selber so zu bauen.
Komplett, weil du musst dann ja auch selber einschätzen, okay, wie lange brauche ich für irgendwas? Und da muss ich auch zugeben, da verschätzt man sich dann natürlich auch super gerne mal. Und dann muss man eine Nacht durchmachen, weil man denkt, ja, doof, jetzt habe ich morgen eine Abgabe und ich bin da nicht fertig. In den meisten Fällen kann man dann in so einem Fall auch dann kurz im Kunden sprechen und sagen, ey, das war ein bisschen aufwendiger. Kriege ich mehr Zeit? Das ist auch kein Problem, aber man sollte eigentlich dann so ein bisschen einrechnen können, wie lange man für was braucht. Ich finde es nur total wichtig, dass ich finde, es nützt mir nichts, wenn ich mich morgens an den Rechner setze und ich bekomme nichts gebacken, anstatt dass ich einfach dann länger schlafe, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel um eine Uhrzeit so von 11 bis 2 Uhr bin ich am produktivsten. Und dann weiß ich, okay, ich kriege innerhalb von diesen 3 Stunden mehr hin als in den 5 davor. Und das so ein bisschen herauszufinden, das ist auf jeden Fall für mich super wichtig. Und das lässt mich dann sogar, finde ich, in einer kürzeren Zeit mehr Arbeit fertig machen, weil ich dann genau die Zeiten nutze, wo ich wirklich produktiv bin. Ja.
Okay. Okti, du hattest gerade noch irgendwie auch eine Rückfrage.
Nee, ich wollte nur sagen, dass dieser Lifestyle, den sie gerade beschrieben hat, wie eigentlich ein normales Studentenleben klingt.
Ja, es klingt super studentisch, ne? Obwohl ich jetzt gar kein Student mehr bin seit ein paar Jahren.
Ja, aber es ist
so, ich fühle mich sehr studentisch, ehrlich gesagt, ja.
Ja, es ist halt der Luxus des Freelancers dann halt, ne? Ja, dann sag uns doch mal was zum nächsten Punkt, den Luca thematisiert hat, und zwar vielleicht, was die Herausforderungen so bei der Arbeit sind und vielleicht auch noch, was dein größtes Projekt war, beziehungsweise das schwierigste Projekt oder vielleicht auch das Projekt, auf das du so am meisten stolz bist.
Ich glaube, das Witzige ist, auf mein schwierigstes Projekt bin ich nicht stolz.
Okay.
Weil ich mit dem Endergebnis überhaupt nicht zufrieden bin. Ich glaube, weil es so schwer war. Und es hat mir auch nochmal ziemlich doll aufgezeigt, wo meine Grenzen sind. Super viele Projekte sind halt immer sehr herausfordernd. Und das denkt man gar nicht, weil bei jedem VFX-Projekt ist es eigentlich so, du bekommst eine Aufgabe, was zu machen, aber es gibt immer ein Problem. Und die Hauptaufgabe ist, dieses Problem zu lösen. Sagen wir mal, du hast einen Shot mit einem Greenscreen und du wüsstest jetzt, wie du eigentlich den Greenscreen wegmachst, um einen anderen Hintergrund hinzusetzen. Aber es hat geregnet. Das Licht ist schlecht. Der Greenscreen sieht nicht gut aus. Es ist Dreck auf dem Greenscreen. Du kriegst ihn nicht gekeyt. Dein Programm stürzt die ganze Zeit ab. Also es ist halt wirklich so, du wüsstest, wie es gehen würde in Theorie, aber das funktioniert nicht, weil es gibt 10 Probleme, die du vorher noch lösen musst. So. Und das ist halt so die Herausforderung. Es ist halt die ganze Zeit, du hast ein Problem, du musst es lösen. Anstatt, ich würde jetzt von A einfach nach B kommen. Und das ist auch dann irgendwie spannend und man ist dann besonders stolz, wenn man es gelöst hat, finde ich.
Ist man dann auch manchmal so ein bisschen sauer auf die eigentliche Produktion, weil die so verkackt haben und man dann da so viel, also erstmal sich irgendeinem Riesenproblem stellen muss, was eigentlich nicht da wäre, so weil der Greenscreen scheiße ist oder so?
Ich finde, nee, sauer bin ich dann nicht. Es ist dann eher so eine Herausforderung.
Das
aber
magst du.
Meine Frustrationsgrenze, was das angeht, ist extrem, wie sagt man, gestiegen.
Ja.
Das heißt, also es gibt im Moment, wenn es wirklich um VfX geht, gibt es super wenig, das mich noch wirklich frustriert. Am Anfang war ich super verzweifelt, ziemlich schnell. Aber jetzt lernt man so mit der Zeit, lernst du so, okay, der erste, der zweite und der dritte Versuch funktionieren nicht. Du musst mindestens 6, 7 Mal von null anfangen, bis es dann funktioniert. Und ich glaube, das kann nicht jeder, das kann man auch lernen. Aber ich bin halt dann easy bei einem Projekt dann bei Version 16, 17 oder so.
Kannst du es vielleicht am Beispiel dieses schwierigen Projekts mal konkretisieren, was wirklich so schwer daran war? Also ich würde mal gerne so ein Beispiel haben, damit ich das mal so ein bisschen eher fassen kann. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, das war nämlich Ende Sommer letzten Jahres, eher so in der Richtung. Und ich glaube, ich kann auch von dem Projekt erzählen, weil es wurde schon veröffentlicht. Das war jetzt nichts Großes. Es war ein Werbespot für eine Firma, die machen so Beauty-Produkte. Jetzt keine große Firma, wo man den Namen jetzt kennen würde. Die gehören zu so einer Gruppe. Und die wollten in diesem einen Werbespot, wollten die eine Simulation von so einer Flüssigkeit haben, die in so eine kleine Ampulle läuft und soll dann zeigen, wie das Produkt aussieht. Und ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung mit Simulation und dachte, okay, ich schaffe das. Ich kriege das hin. Hab dann so gesehen, natürlich auch dem Kunden dann verkauft. Kein Problem. So lange brauche ich, so teuer wird das. Und dann, also ich habe so gesehen, dann zugesagt und gesagt, schaffe ich, easy. Und dann erst so,
Mist.
Oh no, wie mache ich das? Und dann hat es halt angefangen, okay, es wird. Und dann wieder, nee, funktioniert nicht. Ah, es wird. Mist, funktioniert nicht. Und dann immer so kleine Schritte nach vorne, also 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Dann hat das super lang gebraucht für halt ein Endergebnis, das okay ist. Der Kunde war auch eigentlich zufrieden. Aber ich muss zugeben, ich bin null zufrieden. Also ich finde es ganz grausig. Es ist auch, der Shot ist im Werbespot drin. Man könnte es sich angucken.
Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Da will ich gleich auf jeden Fall mal den
Namen. Wenn ihr
wollt,
kann ich euch den Link dazu schicken. Es ist,
ja, pass auf, wir markieren den auch in die Podcast-Beschreibung. Da können ja.
Nee, bitte nicht, bitte nicht. Auf keinen Fall. Bitte
okay, nicht. Dann machen wir es nicht. Es war nur ein Angebot.
Das ist auch keine große Kosmetikfirma. Also der Shot, ich glaube, die Werbung ist auch nie wird auch nie im Fernsehen oder so laufen. Ist nur für deine Homepage gewesen, aber das war so ein Ding, wo ich.
Aber was geht denn dann so in dir vor, wenn du weißt, okay, ich hab dem Kunden quasi verklickert, dass das super easy ist und ich das locker schaffe, und dann stehst du so vor dem Rechner und denkst so, oh, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da gar nichts abgeben kann, ist gerade ziemlich hoch. Also ist das so ein gewisses Gefühl von Panik, was da hochkommt?
Ich glaube, gar nichts abgeben nicht, aber du hast ja immer so einen Anspruch, was du dir vorstellst. Und du denkst die ganze Zeit, also du denkst am Projekt auch die ganze Zeit, ist hässlich, 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 bis du irgendwann zu so einem Punkt kommst und dann denkst du, oh, ist ganz okay. Und dann ist es halt nicht mehr hässlich. Aber hier war es halt bis zum Ende leider ein bisschen hässlich. Und deswegen war das super frustrierend. Ich finde vor allem jetzt bei mir in meinem Bereich, was ich mache, ist es dann ein bisschen schwierig zu wissen, wen frage ich um Hilfe. So, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt wahrscheinlich Ansprechpartner oder Literatur. Ich habe natürlich auch hier YouTube-Videos oder ein bisschen Literatur, wo man dann nachgucken könnte. Aber es fehlt dann doch teilweise, vor allem wenn ich als Freelancer arbeite, irgendwie so ein Ansprechpartner, so ein Chef, den ich fragen könnte, den ich zum Beispiel früher bei der Cobra hatte. Da habe ich halt ganz viel von dem gelernt. Der hat mir super viel gezeigt. Und wenn ich aber alleine bin, dann so ein bisschen, okay, wen frage ich, ja.
Aber ich denke mal, das ist auch sehr gut, wenn man sich selber in so Sachen hineinfuchsen muss, weil, ja, ich denke mal, Kreativität kann man ja auch trainieren, ein Stück weit. Ja. Und dann wird es immer leichter, wenn du vor neue Probleme gestellt wirst.
Das auf jeden Fall. Es ist nur, glaube ich, manchmal ein bisschen schmerzhafter, wenn man so durch die Hölle gehen muss, anstatt dass dir jemand so ein bisschen hilft.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber danach fühlt man sich halt nochmal dann deutlich besser, wenn man halt alles selber gemacht hat.
Ja, ich muss auch zugeben, bei diesem Horrorprojekt habe ich aber auch noch jemanden um Hilfe gefragt, wirklich. Und der hat mir dann auch ein bisschen geholfen, ein Kollege, der das auch so beruflich macht und hat mir dann bei einem kleinen Teil geholfen. Aber ja, das war super frustrierend.
Ja, der Kunde oder die Kundin war ja zufrieden, deswegen ist ja eigentlich alles gut. So, oder?
Ja, die waren nicht, die haben jetzt nicht sich einen Freudensprung gemacht, aber es war dann so, ja, ist okay.
Okay, bitte.
Ja, Luca, wenn du jetzt so Gegenwart, nenne ich es mal, nicht weiter nachfragen möchtest, würde ich gerne so ein bisschen auf Tonis Zukunft gehen, weil du hast ja gerade beschrieben, was du alles machst, dass du Freelancer-mäßig ein bisschen unterwegs bist, dich von Auftrag zu Auftrag so ein bisschen hin und her hangelst. Was ist denn so das große Ziel oder so die Endstation, die du so ein bisschen verfolgst? Oder was ist vielleicht erstmal der nächste Schritt? Willst du das jetzt über Jahre hinweg weiter so handhaben, dass du die Aufträge annimmst und vielleicht so ein bisschen Ungewissheit hast, die dir vielleicht ein Stück weit auch gefällt, wie du gerade es beschrieben hast? Oder hast du schon vielleicht Pläne, vielleicht dich irgendwo fest einstellen zu lassen? So, was ist so bei dir der nächste Schritt, den du planst?
Ich glaube, also die Festeinstellung, da hätte ich auf jeden Fall schon großes Interesse drauf. Dran jetzt nicht, dass ich sage, auch nur in Zukunft, sondern würde ich auch jetzt gerne machen. Ich finde vor allem bei VFX ist eigentlich in einem großen Team, in einer großen Produktion zu arbeiten, ganz cool, anstatt als Einzelner. Weil vor allem die großen Shows oder so, die macht ja kein Einzelner, die macht ja immer die ganze Produktion. Und ich glaube, wenn ihr mich vor einem Jahr gefragt hättet, so jetzt genau vor einem Jahr, dann hätte ich gesagt, mein Ziel ist es, eigentlich als Tour-VJ mal rumzukommen. Das war lange schon so ein kleines Ziel. Tour-VJ bedeutet, dass ich zu einem DJ gehöre und dann mit nur diesem einen DJ so durch die Welt tingle. Das funktioniert jetzt gerade leider nicht besonders gut, weil natürlich niemand gibt, der irgendwo hin.
Aber irgendwann wird es halt wieder funktionieren und da kann es ja immer noch ein valider Wunsch sein.
Voll, und deswegen ist das immer noch so ein Ding von mir, dass ich das gerne mal gemacht habe, vor allem jetzt, wo ich noch recht jung bin und auch mit wenig Schlaf gut auskomme. Und ansonsten, ja, in der Produktionsfirma zu arbeiten, ich glaube, das ist so ein Ding. Und dann an unterschiedlichen Projekten. Aber ich glaube, so ein Endziel, weiß ich gar nicht.
Ja, es ist natürlich jetzt schon groß gefragt von mir, ne? Aber ich habe mir schon vorgestellt, dass man vielleicht in so einer Produktionsfirma nochmal ganz andere Skills erlernt. Also ich weiß nicht, wie du denn, du siehst wahrscheinlich so Werbespots oder so Filme mit ganz anderen Augen als wir. Du siehst das wahrscheinlich und denkst dir so, verdammt, wurde da eine gute Arbeit geleistet. So, und da kann ich mir schon vorstellen, oder ist es so?
Ja, das ist wirklich so. Also ich finde, es hat sogar eigentlich recht spät erst angefangen, aber vor kurzem sagt mein Gehirn doch häufig so, ah, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das finde ich gut, warum haben die es so gemacht? Ich versuche das nicht so doll zu analysieren, aber es gibt dann immer so mal Sachen, wo du siehst,
ja, es
okay.
Es ist ja unfreiwillig. Ich denke mal, Luca und ich sehen so einen Werbespot, da ist dann irgendwie ein Effekt drin und wir denken so, ja, gut, das und das ist jetzt darunter gefallen. Ist halt so.
Es liegt halt meistens an eigentlich so Fehlern, die ich schon mal gemacht habe. Sagen wir mal, da hast du ein 3D-Objekt und dann musst du natürlich den Schatten so machen, dass er aussieht, als wäre er echt. Und das 3D-Objekt echt. Und ich habe irgendwie auch mal so ein Projekt gehabt und habe dann 3 Tage an diesem Schatten gesessen. Dann fällt mir halt auf, wenn die meinen Fehler gemacht haben, so in der Richtung. Also wenn die auch einen Schatten irgendwie hässlich gemacht haben, dann sehe ich, ah, okay, der Schatten ist hässlich, ich hätte den anders gemacht. Deswegen, sowas fällt mir dann schon auf. Aber das größte Ding ist, glaube ich, dass ich immer so gucke, ist es echt? Ist es nicht echt? Ist es echt? Also, ist das Feuer echt? Und dann sehe ich so, okay, das Feuer ist nicht echt. Ja.
Okay.
So Sachen.
Ja, weil darauf zieht halt meine Frage so ein bisschen hinab, weil du siehst ja dann, wie Produktionsfirmen, wie du gerade beschrieben hast, wo auch mehrere Leute dran arbeiten, etwas erschaffen haben. Und vielleicht wäre das so auch der Wunsch gewesen oder ja, den du hast, dass du sagst, ich möchte auch mal Teil einer solchen Gruppe sein und an etwas Größerem arbeiten, weil mehr Leute, die an einem Projekt arbeiten, fabrizieren für gewöhnlich auch etwas Größeres, Cooleres, ja. Schöneres, wie auch immer. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, ich möchte da in so eine Branche rein und mich selber nochmal weiterentwickeln und mir Skills aneignen, die ich mir selber vielleicht niemals aneignen könnte, weil mir das Know-how fehlt. Vielleicht fehlt ja einem auch das Equipment. Ich weiß nicht, ob da das auch eine große Rolle spielt, aber sowas in der Richtung.
Ja, total. Mir fehlt nämlich gerade auch total dieses eben, dass ich jemanden habe, den ich fragen kann. Oder dass ich jemanden habe, der sich meine Sachen anguckt und dann nochmal Feedback gibt. Weil das war ich halt vor allem auch damals von der anderen Produktionsfirma so gewohnt, dass eigentlich alles, was ich gemacht habe, wurde nochmal kontrolliert. Und das ist halt auch mal ein anderes Kontrollieren, wie wenn jemand, ein Lehrer, dich benotet, weil hier geht es nicht um eine Note, sondern es geht darum, ist es gut oder nicht. Und das kann auch hart sein, aber es ist auch extrem motivierend. Man lernt so viel. Man lernt in so einer Produktion halt viel mehr als irgendwie leider dann doch in der Schule. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen, dass da jemand mit mehr Erfahrung, mehr Skill auf meine Sachen guckt, um mir dann Feedback zu geben, ja.
Ah, da steigst du ja demnächst vielleicht bald wieder ein. Also das ist ja vielleicht in der Zukunft ein Ding.
Ich habe gar nicht so mega den Zeitdruck, weil ich jetzt auch nicht irgendwie ums Überleben kämpfen muss. Aber ich will doch schon wirklich gerne wieder eine Produktionsfirma, ja.
Ja, du hast auch eben halt beschrieben, dass du dich jetzt bald bewirbst. Ist das denn bei einer Produktion dann so, dass man schon absehen kann, wofür diese Produktionsfirma dann quasi später arbeitet? Weil ich habe mir gerade noch kurz die Frage gestellt, ob es für dich wichtig ist, dass das Projekt, was gemacht wird, halt auch cool für dich ist, weil so kannst du ja jetzt immer entscheiden, so ich mach das nicht, aber in einer Festanstellung musst du dann ja alles machen, so eigentlich.
Ja. Ne? Ich finde, bei mir ist es voll so ein Ding, also das ist vielleicht bei mir speziell so, aber ich gucke die Sachen, die ich mache, nicht. Das heißt, woran ich arbeite, ist mir ziemlich egal. Es geht eher darum, was ich da machen kann. Also wenn es irgendwie eine kleine Produktionsfirma ist, die jetzt, sagen wir mal, nicht den Kinofilm des Jahres baut, ich aber dafür in meiner Arbeit viel, viel anspruchsvollere Sachen bekomme, weil die mir viel mehr zutrauen und weil irgendwie das Klima da total nett ist, dann würde ich diese Stelle dann natürlich bevorzugen, denke ich mal. Deswegen ist so das Endprodukt jetzt gar nicht so wichtig. Ich bin auch kein Actionfilm-Fan, aber ich hätte total Bock, die zu machen. Also ich arbeite gerne an den Filmen, aber ich habe keine einzige Folge Cobra 11 geguckt. So. Und das stimmt leider. Das ist jetzt, soll jetzt auch nicht blöd klingen, aber das ist nicht mein Genre. Aber ich finde es total cool, daran zu arbeiten. Ja.
Okay.
Deswegen, aber du meintest wegen Genre, wegen so Kategorien. Also ich kann natürlich schon ein bisschen einschätzen, zum Beispiel gibt es Firmen, die sich auf Werbung spezialisieren oder Firmen, die halt wirklich Spielfilme machen. Und dann kann man auch so schon auf jeden Fall ein bisschen aussuchen, in welcher Richtung man arbeitet, ja.
Ja, ich fand, das war bisher jetzt auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Überblick. Ich würde vielleicht jetzt abschließend noch einmal auf dein VJing eingehen wollen, weil das findet ja aktuell nicht statt. Aber in der Zukunft.
Ja, da gibt es ja gerade die Alternative, die Studio-Alternative. Da hatte ich noch gar nichts von erzählt. Ich weiß nicht, ob das interessant ist.
Ja, vielleicht einmal kurz drauf eingehen und dann beschreiben, wie sehr, also du vermisst es ja wahrscheinlich sehr und was dann in der Zukunft, wenn es wieder möglich ist, für dich ansteht. Musst du dich dann nochmal komplett neu orientieren oder kannst du dann auf bekannte Connections zurückgreifen, wartest du dann einfach mal ab? Vielleicht das mal als abschließendes Thema.
Also das VJ-Ding ist so ein, ist halt sehr locker, weil du würdest jetzt nirgendwo VJing lernen. Das ist eher so learning by doing, learning by, du hast jetzt den Job. So bin ich da auch rangekommen. Also ich habe auch so gestartet. Das bringt man sich selber bei und dann macht man das und dann hat man es gemacht. So. Die erste Connection war halt auch über eine Freundin, die einen Kumpel hatte, der eine Party hatte. Und die haben gefragt, hey, hast du ein VJ? Und dann meinte ich so, ja, mache ich gerne. Und dann hatte ich so meinen ersten Gig gemacht, ohne dass die wussten, ob ich überhaupt kann. Deswegen, wenn das wiederkommt, ich glaube, dann werde ich mal gucken, ob es dann überhaupt eine Nachfrage gibt für VJs irgendwo, ob es eine Nachfrage gibt, irgendwie, dass Clubs aufmachen und da irgendwie ein bisschen Video oder Licht brauchen. Und was ich genau als Alternative in 2022 gemacht habe, waren die Fernsehstudio-Sachen, was, glaube ich, dem VJing noch am nächsten kommt, aber auch nicht wirklich, wo ich als Medienserver-Farmer unterwegs war. Ich meine, denk mal, es sagt euch jetzt nicht viel.
Nee, leider nicht.
Da war es nämlich so, dass wir zum Beispiel bei Fernsehsendungen, die jetzt in Köln zum Beispiel produziert wurden, dass wir da auch LED-Leinwände in der Kulisse eingebaut hatten. Und die müssen ja auch bespielt werden. So wie wenn auf einem Festival eine LED-Leinwand bespielt wird, wird die auch in einer Fernsehshow bespielt. Und da gibt es einen Operator, der wirklich die Knöpfe drückt und einen, der die Server, also eigentlich nur die PCs, auf denen die Videos laufen, der sich um die kümmert. Und das war so mein Job.
Okay. Man muss ja auch noch dazu sagen, also du hast ja gerade relativ bescheiden gesagt, dass das angefangen hat mit einer Freundin und darüber irgendwie auf einer Party. Und von dem Punkt bist du ja bis zum Perukaville schon gekommen. Also du hast dich da ja auch wieder mal irgendwie so mega reingearbeitet und bist dann von so einer kleinen Irgendwas-Party zu irgendeinem Mega-Festival. So, und das ist ja.
Also ich finde, das ist jetzt ein Detail, also das wusste ich nicht, aber das hätte man schon durchaus mal erwähnen können. Warum erfahren wir das erst jetzt?
Das wusstest du nicht?
Nein.
Das finde ich sogar vor allem sehr witzig, weil ich war nämlich 2016, war ich Gast auf dem Peruka, oder war es 2015? Nee, es war 2016, war ich Gast auf dem Peruka-Will mit einer Freundin und hatte dann zu der Zeitpunkt noch gar keine Berührung mit VJing und habe dann 2019, so ein paar Jahre später, selbst da meine Bühnen gespielt.
Das ist so krass, finde ich.
Das ist wirklich so verrückt.
Ich habe nicht die Mainstage gespielt, sondern eine kleinere.
Ja, dann ist doch nicht so krass.
Dann ist nicht mehr krass. Aber ja, wir haben da 4 Tage Perukaville bespielt mit noch einem anderen Kollegen. Und 2019 genau habe ich dann auch Docklands gespielt, was finde ich für mich eins der besten Festivals ever war. Wo ich dann 2018 war ich Gast, weil ich kannte da schon Leute, habe ich mir das angeguckt und 2019 habe ich dann selbst gespielt, ja.
Ja, das war cool, da warst du hier am Start und dann war ich zu Gast auf dem Festival und du hast da gearbeitet. Das war echt cool.
Das war super anstrengend, es war auch total heiß. Und man stand da den ganzen Tag in der prallen Sonne und hat dann unterschiedliche DJs gespielt. Und ich habe neben Amelie Lenz gepinkelt, das war sehr witzig. Ich musste nämlich, um aufs Klo zu gehen, bin ich halt Backstage gegangen, weil natürlich die Klos auf dem Festivalgelände super voll waren. Und ich bin auch einmal, als ich auf dem Festivalgelände war, bin ich auch die Treppe runtergefallen. Irgendwie so
Gott.
Eine Stunde nach Anfang bin ich die Treppe runtergefallen, hatte alles blau.
Oh Gott.
Dann dachte ich, okay, auf die Treppe, auf das Klo gehe ich nicht mehr, ich gehe jetzt Backstage und habe dann direkt neben Amelie Lenz gepinkelt, nach ihrem Set. Und ich hätte auch ihr gerne gesagt, so, hey Amelie, ich habe gerade dein Set gespielt, war cool. Weil ich war ihr VJ, sie war DJ, aber ich habe mich dann doch nicht getraut und habe einfach nur in Ruhe gepinkelt.
Ja, aber vielleicht kommst du ja nochmal an sie dran im Laufe von 2021 oder 2022.
Und dann kannst du sie ja mal fragen, ob sie sich an dich erinnert.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sah sehr unscheinbar aus, dass sie sich an mich erinnert.
Ja, aber vielleicht hat sie ja im Nachhinein irgendwie ihre Show selber gesehen, weil das wird ja irgendwie aufgenommen worden sein.
Ich glaube, es wäre nur witzig, wenn ich ihr das erzählen würde. So.
Das wäre witzig, das solltest du tun, falls du jemals die Gelegenheit kriegst, mit ihr so ein halbwegs persönliches Gespräch zu führen.
Ja.
Immer, die Gute. ja, nee, deswegen 2019 habe ich dann meine Festivals gespielt und ich hätte mich super gefreut, weil die Pläne für 2020 waren crazy. Also ich kann leider auch nicht alles davon erzählen, weil ein paar Sachen davon halt noch ein bisschen geheim waren. Aber wenn ihr wüsstet, was für 2020 geplant war, und das wird dann alles abgesagt, leider.
Ja, vielleicht ja nachgeholt, ne? Wir werden sehen. Oder?
Ja, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht.
Denk mal, das kann aktuell keiner vorhersagen. Ja, Luca, bitte.
Aber wichtig finde ich eine kleine Take-Home-Message hier für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Dieses Ding vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist hier präsent. Das ist ja das perfekte Beispiel.
Absolut. Bin ich aber mehr am Tellerwäscher dran als am Millionär.
Ja, aber ich meine vom Inhaltlichen. Also du hast dich ja wirklich innerhalb von, hast du ja gerade selber gesagt, vom selber Gast zum Artist irgendwie hochgearbeitet oder reingearbeitet.
Ja.
Das ist irgendwie, also ich finde es immer wieder beeindruckend und auch irgendwie cool, weil das zeigt halt irgendwie, wenn man irgendwie da Bock drauf hat und auch bezüglich deines Studiums, wenn man da auf irgendwas Bock hat und da irgendwie mal daran stößt, was richtig Geiles zu finden, was man gerade macht, dann kommt man da auch weit. Und das finde ich irgendwie immer wieder eine coole Erkenntnis, so dass das halt so stattfindet.
Ja, total. Bin ich auch ehrlich gesagt immer ein bisschen positiv überrascht. Vor allem, also ich glaube vor allem in dem VJ-Ding, das war ja sowas, ich fand das cool. Ich kannte niemanden, also ich kannte wirklich niemanden, der das gemacht hat. Hab dann dadurch die Leute kennengelernt, hab mir das selbst beigebracht und hab dann sogar halt ein paar Clubs gespielt. Ja.
Ja, wie gesagt, ich find's mega cool.
Also man muss nicht schlau sein, Fleiß reicht.
Ja, genau. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Oder Okti, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
Nee, ich find, die Toni hat uns einen super Einblick darüber gegeben, was sie macht und was sie gefällt. Und die Message am Ende erachte ich auch als sehr wertvoll, dass man halt in etwas gut werden kann, was man wirklich mag, weil man eben dann sich dazu bereit erklärt, diese Zeit zu investieren, die jemand, dem es nicht so viel Spaß macht, nicht investieren würde. Und das ist dann eben der ausschlaggebende Punkt, warum man dann in etwas halt besser wird als der Durchschnitt und dann es eines Tages auch aufs Perukable schafft.
Ja. Ganz kurz, okay, warst du aber damals, ganz kurz, warst du in dem einen Club in Münster nicht auch dann?
Ich glaube es tatsächlich nicht. Also ich war mit dem Luca nicht oft in Münster unterwegs und ich glaube, wenn ich dich dann gesehen hätte, das hätte ich noch in Erinnerung, oder Luca?
Ja, ich bin mir auch zu fast 100% sicher, dass da Okti nicht stattgefunden hat in dem Szenario.
Aber ich bin definitiv dazu bereit, dass wir so einen Abend mal nachholen und wir mal vielleicht auch eins deiner Sets sehen im Club. Das würde mich sehr freuen.
Boah, ich hätte auch wieder so unglaublich Lust zu. Das wird auch stattfinden. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen.
Ja. Wir kommen auf dich zurück. Du hast keine Wahl. Ne? Jetzt haben wir uns selber eingeladen.
Ich glaube, das Frühste, was kommt, ist eventuell irgendwann wieder Lanxess Arena. Das soll ja bald, das war ja in Corona-Regeln, hat das ja stattgefunden. Und das war super cool. Das war super cool und das kommt vielleicht dann irgendwann wieder.
Okay. Ja, und neben dem zusammen feiern und arbeiten bist du natürlich auch wieder herzlich hier eingeladen, weil du hast ja eben gesagt, vor einem Jahr hätten wir dich da gefragt, hättest du was ganz anderes geantwortet, was du jetzt gerne machen würdest, und jetzt ist die Antwort ja eben eine andere gewesen. Deswegen, wenn du vielleicht in der Produktionsfirma am Start bist oder wieder am VJing bist, würden wir uns freuen, wenn wir dann nochmal quatschen können.
Eine Update-Folge rausbringen quasi.
Eine Update-Folge, okay, das wäre auf jeden Fall witzig, ja.
Yes, und in dem Sinne würde ich sagen, das war toll und ja, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, das hat euch auch gefallen und ansonsten bis nächste Woche, Okti und Toni, macht's gut.
Ja, auch von mir aus vielen Dank und tschüss an alle. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, ist es bei uns aktuell. Ciao zusammen.